In der heutigen Late Night Show reden wir über ein Abenteuerband für Lex Arcana und den Science Fantasy oder Fantasy im Weltraum Comic Prima Spatia.
Und außerdem geht es um den Abenteuerband für D&D, die Schlüssel des goldenen Tresors.
Lex Arcana ist ein Rollenspiel mit einer alternativen Historie, in der das Römische Reich weiter bestanden hat, weil man sich die Magie zunutze machen konnte, vor allen Dingen Hellsichtsmagie. Wir haben über Lex Arcana schon ein paar Mal geredet und in der deutschen Version ist jetzt der Band Die Mysterien des Imperiums 1 raus, was irgendwie andeutet, dass es wahrscheinlich irgendwann noch Mysterien des Imperiums 2 geben könnte. Das ist eine Sammlung von 10 kurzen Abenteuern, die im ganzen Imperium verteilt spielen. Und das Buch lässt sich auch wirklich im Grunde keinen Raum, irgendetwas vor einleitend dazu zu sagen, sondern es geht direkt los nach der Übersicht. Zack, es ist Abenteuer. Jedes Abenteuer ist von einem anderen Gastautor. Ich schaue gerade Gastautorin. Da ist zumindest eine Frau noch mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Und hat jeweils dann auch einen anderen Beigeschmack, einen anderen Vibe. Also es ist ein sehr, sehr heterogener Band, möchte ich sagen. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass all die unterschiedlichen Leute, die hier dran gearbeitet und ihr Abenteuer beigetragen haben, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was Lex Arcana ist. Wir haben ein sehr ernstes Abenteuer um Rachegeister und Flüche, das in gallischen Wäldern spielt. Wir haben ein politisches Abenteuer, wo man mit den Angeln, wie Angelsachsen, mit den Angeln verhandelt, während die Hunnenbedrohung im Osten sich zusammenbraut. Aber wir haben zum Beispiel auch im Grunde eine Dracula-Erzählung, wo Vampire und Ghule auftauchen. Wir haben eine sehr palpige Suche nach der untergegangenen Stadt Atlantis und Monstern, die in der Arena kämpfen. Also die Bandbreite ist schon recht groß, von historisch angelehnt, vorsichtig gesagt, starke Hommage an eine literarische Vorlage, die man mag, und palpigen Abenteuern, die mehr oder weniger zufällig auch in einem römischen Setting spielen. Die Abenteuer selber sind alle nach dem gleichen Muster aufbereitet. Wir haben immer einen Überblick, wie kam es dazu, gegliedert nach, das können die Spielenden wissen, das kann die Spielleitung wissen. Eine Zusammenfassung und dann wird das alles in Szenen bzw. in einzelnen Schritten aufgebaut, was passiert. Oh, es gibt übrigens auch ein Abenteuer, das in Pompeji spielt, nur dass Pompeji in dieser Parallelwelt später Probleme mit einem Vulkanausbruch bekommt als in unserer Zeit, nämlich passend zu dem Abenteuer. Das ist häufig alles sehr knapp gehalten und manchmal ist es dann auch so, dass die Ermittlungen, man spielt ja Leute, die in übernatürlichen Fällen ermitteln bei Lex Arcana, darauf hinauslaufen, dass es heißt, man muss hier Hinweise finden darauf, dass das, was man braucht, hier und dort zu finden ist. Wenn die Spielenden da keinen tollen Ansatz finden, dann kann es ihnen zur Not folgende NSC sagen. Und ich finde das ein bisschen wenig, was man da als Spielleitung in die Hand gedrückt bekommt. Wenn man da nicht schon Erfahrung hat in seinem Job, dann ist man da, glaube ich, teilweise recht allein gelassen. Andere Abenteuer wiederum sind viel ausführlicher und leiten einen wirklich an der Hand durch das Geschehen, sodass man gar nicht wirklich ermitteln muss. Was auch reichlich eingesetzt wird, sind die Hellsichtfähigkeiten, die in der Regel mindestens eine Person in der Heldengruppe hat. Beziehungsweise man kann generell immer Weissagungen machen und machen lassen. Und die sind teilweise auch entscheidend dafür herauszufinden, was vor sich geht. Insofern, als dass sie einem zum Beispiel sagen, folgender Gott ist wütend. Du musst bei den Priestern dieses Gottes nachschauen. Und ich bin mir manchmal unsicher, wie das, was beschrieben wird als Inhalt der Weissagung, dann zu dem, was man daraus ziehen soll, passt. Aber vielleicht gehört das dazu, dass römische Weissagungen etwas weird sind aus der heutigen Sicht einer modernen Person. Und Ich weiß, dass es ein fester Teil von Lex Arcana ist, dass man diese Weissagungen macht und dass man sich darauf verlassen kann, dass die einen teilweise durch ein Abenteuer führen. Aber bei ein, zwei von denen hier drin ist das schon sehr viel verlassen darauf. Es ist gut strukturiert. Es gibt sehr wenig Illustrationen. Aber dafür sind die teilweise wirklich sehr schick. Wir haben für jedes Abenteuer so eine zweiseitige Einleitung mit dem Titel und mit einem Bild. Und es gibt ein paar wirklich auch sehr schöne Karten. Persönlich gefreut hat mich davon einmal die von Pompeji, weil ich da wirklich gucken konnte, oh, da war ich, da bin ich langgelaufen. Dieses Theater habe ich auch gesehen. Und einmal von Byzanz in dieser Parallelwelt, was für mich insofern spannend war, als dass wir gerade in einem ganz anderen Setting bei Cthulhu die Fahrt im Orient-Express zu Ende gebracht haben und in Istanbul geendet sind und man hier ein bisschen weiter gedacht das römische Byzanz sieht und ich in meinem Kopf dann verglichen habe, das, wie das dann sozusagen zu Istanbul geführt hat, weil die Gegebenheiten immer noch gleich sind, teilweise die Straßenverläufe noch mit der Altstadt von Istanbul übereinstimmen. Das heißt, an solchen Stellen merkt man tatsächlich, wie viel Liebe dann auch zur Recherche in dem Band steckt. Ich finde ihn aber trotzdem schwer einzuordnen, insofern, wem ich ihn empfehlen würde. Denn die Abenteuer sind auch vollkommen unabhängig voneinander und sie sind über fast das ganze Imperium verstreut, so dass es ist keine Kampagne und sie sind auch schwer in eine laufende Story einzuwerfen, weil sie eben überall hingehen. Beziehungsweise man müsste dann annehmen, dass die Kustodes, die Ermittelnden, die man spielt, wirklich jede Woche ganz woanders hingeschickt werden, ans vollkommen andere Ende des Imperiums. Und wenn man sich daraus inspirieren lassen will für andere Rollenspiele, halte ich das für ziemlich schwierig, eben wegen des Verlassens auf Weissagungen und wegen des sehr spezifischen Settings. Am Ende gebe ich dem Band dann 6 von 10 möglichen Punkten und wechsle rüber in unsere Comic-Abteilung. Da reden wir heute über den ersten Band von Prima Spatia, Band 1, die Erbin. In Prima Spatia geht es, glaube ich, darum, dass das Universum aus sehr, sehr vielen kleinen Westentasche-Universen besteht, aus unterschiedlichen Ebenen, die miteinander verschränkt sind. Und es gibt Leute, die professionell zwischen diesen Ebenen reisen, um Jagd auf so etwas wie Weltraumwale zu machen, aus denen ein Serum, ein Material gewonnen wird, das den Superreichen ein langes Leben und Gesundheit ermöglicht. Die Ansage mit, glaube ich, hängt damit zusammen, dass die Hintergründe und was in dieser Welt passiert, teilweise sehr deutlich einem ins Gesicht gesagt werden, wie reiche Leute leben länger und denen geht sehr viel besser, weil die sich von klein auf Nanobehandlungen irgendwie zukommen lassen können. Und andererseits sehr vage gelassen, wie das Reisen zwischen den einzelnen Existenzebenen, Universen, Westentaschenwelten, die hier sind. Was die unterschiedlichen Spatiae, ich nehme an, dass Prima Spatia die erste Schicht oder das bezieht sich eben auf diese unterschiedlichen Universen, mitbringen, ist, dass sie wirklich sehr schick gestaltet sind teilweise. Also wir haben sehr Fantasie im Weltraum, Fantasy im Weltraum Settings mit kleinen, bunt bewachsenen Asteroiden, mit dem All hängenden Städten. Das Weltall verhält sich auch insofern kurios, als dass manche Leute da recht lang drin überleben können. Und der ganze Comic ist wirklich ausgesprochen hübsch anzuschauen. Ein kleines Problem habe ich mit den sehr bande dessinée, cartoonisch überzeichneten Gesichtern. Insofern, als dass ich oft nicht weiß, ist das ein Mensch oder ist das schon ein Alien? Ich glaube, dass sie ist ein Mensch, eine unserer Hauptfiguren, die wir hier sehen. Aber sicher bin ich mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Ist vielleicht auch nicht zwingend wichtig, aber die Grenzen sind irgendwie hier komisch gesteckt. Ich hatte aber Spaß an den knallbunten Figuren, an den schrägen Charakteren. Wir haben unter anderem jemanden, der einfach aussieht wie ein Schimpanse, der mit zu einer Crew gehört. Wir haben einmal eine reiche Erbin, nach der der Band benannt ist, deren Heimatasteroid angegriffen wird und die mit ihrer Zofe fliehen muss, die zum Glück ziemlich einen Hau drauf ist. Und wir haben eine Crew von ein bisschen abgehalfterten Leuten, die Weltraumwale jagen, und die beiden prallen dann aufeinander. Und bei den Weltraumwaljägern ist jemand dabei, der einfach aussieht wie ein Schimpanse, aber offensichtlich ist das ein Alien und er hat eine irrsinnig lange Hintergrundgeschichte und ist ein dekorierter General bei seiner Spezies. Es ist alles sehr wirr, es ist alles sehr bunt. Vieles wird einfach nicht so richtig erklärt und vermutlich muss man dann die weiteren Bände lesen, um zu verstehen, wie das alles zusammenhängt. Ich bleibe mit relativ vielen Fragezeichen zurück und am Ende auch hierfür 6 von 10 möglichen Punkten. Und mal schauen, ob es in den weiteren Bänden etwas mehr Durchblick gibt. Weltraumwale sind aber wirklich schön, wenn sie jetzt nur nicht sie umbringen würden.
Die Schlüssel des goldenen Tresors ist die deutsche Version von Keys from the Golden Vault, eine Abenteuersammlung für Dungeons & Dragons 5. Edition mit dem Thema Heists. Es geht also um Einbrüche, Diebstähle, Tricks und Betrug. 13 Abenteuer sind enthalten, die von Stufe 1 bis 11 reichen, weil es jeweils 2 für Stufe 5 und Stufe 8 gibt. Wir haben den Band schon auf Englisch besprochen, daher gehen wir hier nicht immens tief ins Detail. Die alte Folge ist in der Videobeschreibung verlinkt. Der namensgebende Goldene Tresor, der Golden Vault, ist eine Organisation, die potenziell den Auftraggeber für alle Abenteuer stellen kann. Das ist allerdings rein optional und erweitert den eigentlichen Heist nur um eine Einstiegsszene mit einer an Mission Impossible erinnernden Auftragsvergabe. Ansonsten haben alle Kapitel nur gemeinsam, dass man möglichst unbemerkt irgendwo eindringen muss. Manchmal gilt es dann, etwas zu stehlen, manchmal muss man auch etwas hinbringen, manchmal muss man jemanden befreien oder sogar überraschend einen Mord aufklären. Die Settings reichen von einem Museum über das Hauptquartier einer anderen Diebesgilde bis hin zu einem Zug, der verschiedene Ebenen bereist. Die Bandbreite und Verspieltheit an Ideen ist eine Stärke des Bandes. Die andere sind die vielfältigen und für jedes Abenteuer in 2 Varianten vorhandenen Karten. Eine als Info vorab und eine, wie es wirklich ist. Was leider fehlt, sind mehr Hilfestellungen dazu, wie man Heist-Abenteuer spielt. Es gibt nur den Hinweis, überraschende Dinge einzustreuen und bietet dann 2 Beispiele, den gesuchten Gegenstand woanders hinpacken oder eine 2. Crew vor Ort einsetzen. Schade. Die Übersetzung ist größtenteils gut gelungen, das Niveau ist durchgehend absolut nutz- und lesbar und teils sind die Eindeutschungen von den oft verspielten Namen gut gelungen. Panne der Quadrone statt Glitch ist zum Beispiel passend putzig. Aber ob Revel's End, das berüchtigte Gefängnis im Eiswindtal, als Schluss mit lustig stimmungsvoll betitelt ist, ist wohl Geschmackssache. Insgesamt bekommt der deutsche Band Die Schlüssel des goldenen Tresors 7 von 10 möglichen Punkten von uns, sowie die englische Vorlage und dazu die Empfehlung, sich mit Tipps für Heist-Abenteuer einzudecken. Dazu findet ihr unter anderem auch etwas bei uns in den Tipps für Spielleitung.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, passt auf euch auf. Vielen Dank, dass ihr hoffentlich das Video mit einem Kommentar oder einem Like unterstützt habt oder dass ihr uns abonniert habt oder dass ihr uns auf Patreon unterstützt. Ihr seid toll. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Sie kann es ja noch steuern, es lebt ja trotzdem noch. Und ich möchte gerne die Wache einschüchtern. Und die Finger sich so, diese hölzernen Finger sich so ein bisschen da reingraben. Na? Noch Kinderwünsche? Dann so? Tja, mir hat mein Herr eine Genitalien geschnitzt und haut wieder. Wieder auf die Glocken. Und wichtig, ich habe mich ja vorbereitet, letzte Runde, als Schurke. Das sind 2 Macken. Das sind beide Eier, die jetzt geknackt werden.
Oh, ihr seid so unmenschlich.
Nein, ich bin menschlich. Ich bin menschlich, bitte.